Bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und schlagt das Buch Ruth auf. Heute Abend Kapitel 2, Verse 1 bis 13. Eines meiner Professoren damals hat das Buch Ruth auch gerne so bezeichnet, nämlich das Evangelium nach Ruth. Finde ich, das passt ganz gut. Also Ruth Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Lasst uns gemeinsam lesen. Denn dies ist Gottes Wort. Nun hatte Naemi einen Verwandten ihres Mannes, der aus dem Geschlecht Elimelechs, und sein Name war Boas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naemi: Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr: Gehe hin, meine Tochter. Und so ging sie hin, kam und las Ehren auf dem Fels hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm: Der Herr segne dich. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war: Zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach: Das ist die moabitische junge Frau, die mit Naemi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt: Lass mich doch auflesen zwischen den Garben und sammeln hinter den Schnittern. Und sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du, meine Tochter? Du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen, und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wie sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach: Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sprach zu ihr: Es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Und sie sprach: Mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Lasst uns noch einmal beten. O Herr, wie wir diesen Text lesen, so bitten wir, dass von gewöhnlichen Dingen du deine ewige Herrlichkeit uns offenbarst, dass wir dich darin erkennen und auch sehen, was für eine Zuneigung du zu deinem Volk hast. Wir bitten dich, dass du über uns regierst, dass du uns in die richtige Richtung weist und uns zu dir selbst ziehst. Das bitten wir alles in Jesu heiligen Namen. Amen. Manchmal, wenn man Beschreibungen, Berichte liest, dann schaut man oftmals die Liste der Charaktere an. Manchmal überfliegt man so einen Text vielleicht und schaut die Höhepunkte an. Man fragt sich vielleicht, wie ich in diesem Buch oder wer ist das, über den hier geschrieben wird? Nun, bei dem Buch Ruth kann es manchmal auf die gleiche Weise ablaufen. Im letzten Kapitel, das wir gemeinsam studiert haben, in Kapitel 1, da haben wir viele Leute kennengelernt. Dann hatten wir einmal den Elimelech aus Bethlehem, jemand aus dem Stamm Juda. Dann hatten wir auch die Frau Naemi oder Naomi, je nach Übersetzung. Und ich denke, Sie ist hauptsächlich dafür verantwortlich, was in Kapitel 1 passiert. Dann haben wir die Söhne von Elimelech, Mahlon und Agalon. Und dann haben wir hier die moabitische Frauen, Orpah und Ruth von den Kindern. Nun, in all diesen Dingen können wir uns trotzdem die Frage stellen, um wen geht es eigentlich in diesem Buch? Ich denke auch, dass viele Leute, wenn sie zu dem Buch Ruth gehen, dann würden sie folgende Antwort geben, so wie es in der Sonntagsschule eben auch heißt. Oh, hier steht's doch, das in dem Titel, da steht es, da kann man das rauslesen. Es geht um Ruth. Das ist doch offensichtlich. Nun, heute Abend, wie wir noch einmal hier das Buch Ruth betrachten, denke ich, dass man viel mehr sehen kann, als dass es ein Bericht ist über eine Frau, die vor vielen Jahren lebte. Und es ist auch viel mehr als eine Romantikgeschichte aus der Antike. Nein, hier ist es eine Geschichte über Gott. Und dieses Buch ist ein Teil der größeren Geschichte über Gott, den Sohn. Wie Gott einen Erlöser einsetzt und sein Volk mit einem Erlöser versorgt. Dass er, der von einer Jungfrau geboren wurde, Menschengestalt annahm. Und so haben wir auch hier die Großmutter von unserem Herrn. Und es gibt zwei Dinge, die ich euch gerne zeigen möchte, um was es in dieser Geschichte geht, nämlich um Gott. Der erste Punkt ist, dass Gott versorgt. Gott ist es, der versorgt. Nummer zwei, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Also, Vers 1, Punkt 1. Gott versorgt. Nun, Naomi und Ruth, sie kamen aus dem Land Moab zurück und sind nun in Israel. Aber sie sind nicht irgendwo, sondern in eines der berühmtesten Städte in ganz Israel, nämlich Bethlehem, das Haus des Brotes, das Brothaus. Hier wurde mit Sicherheit Elimelech. Hier sind wir also. Und Naomi kam zurück dahin. Doch, man muss dazu sagen, sie kam zwar zurück, aber in einem sehr verwahrlosten Zustand. Denn als erstes müssen wir auch noch im Hinterkopf behalten, dass Naomi mit dem mit ihrem Ehemann gemeinsam nach Moab gegangen sind und er ist eben verstorben. Und das ist eine schlimme Sache, wenn das Haupt der Familie fehlt. Und so haben sie nur noch ihre zwei Söhne. Mahlon und Kilion nämlich. Mahlon und Kilion. Sie beide starben. Die Bibel sagt uns nicht, wie sie starben, denn sie sind auch nicht die Hauptcharaktere. Aber es ist schrecklich. Eine harte Sache. Jeder kann verstehen, dass der Verlust einer Person, die einem wichtig ist, ein Familienmitglied, sehr hart ist, nämlich Ehemann und die zwei Söhne. Und das Einzige, was ihr übrig gelassen wurde oder was noch da war, sind die Schwiegertöchter. Frauen, die nicht zu dem Volk Gottes gehören. So kam nun Naomi zurück in die Stadt Bethlehem und war wirklich zerbrochen. Und das ist verständlich. Sie trauert und leidet schlimm. Eine schlimme Sache. Und so kommt sie und wie die Frauen sie erblicken und sehen, so sind es entweder die letzten 10 Jahre und was diese 10 Jahre einen Effekt auf sie und ihr Aussehen hatte. Auf jeden Fall, was die Frauen dann eben sagten, ist, dass sie sich selbst fragten, ob das wirklich Naomi sei. Sie sind nämlich voll ausgezogen, und bitter und mit nichts kam sie zurück. Und das ist hart und schmerzhaft. Und in diesem Zustand ist sie. Und an diesem Punkt sind auch so viele Leute heutzutage, so viele Christen in diesem Zeitalter, dass sie nach diesen Maßstäben der Welt und des Lebens so viel verlieren. Und dass man sogar anfängt, manchmal zornig auf Gott zu sein. Und man einen Finger ausstreckt oder eine Faust und Gott dann fragt und scheltet, wieso tust du mir so etwas an? Und noch einmal, auch die Geschichte hier geht hier nicht, es dreht sich nicht um Naomi, obwohl viel über sie geschrieben wird. Es hat zwar viel mit ihr zu tun, aber es dreht sich nicht um sie. Doch im letzten Vers des ersten Kapitels, lasst uns das noch einmal gemeinsam aufschlagen. Ruth 1, letzter Vers. Also, dass es am Anfang der Gerstenernte war, ich lese mal vor, die sich vom Land Moab abwandte, also das sind der Fall Naomi und die Schwiegertochter, und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Nun wissen wir, wer der Autor ist des Buches Ruth. Jetzt nicht direkt, aber wir wissen, dass es von Gott inspiriert war. Das ist auch in der Katechismusfrage zu finden. Dass heilige Menschen durch den Heiligen Geist inspiriert diese Worte niederschrieben. Also, diese Zeit, in der sie sich abwandten von Moab, das ist die Zeit, in der Gott für sein Volk versorgt. Denn das ist die Erntezeit. Das ist immer wieder eine Erinnerung daran, dass Gott es ist, der einen diese Dinge zukommen lässt. Nun, in dem Buch Ruth, da geht es um einen Mann mitunter. Jemand, der aus dem Stamm Elimelech ist. Der Schwiegervater, also Verbindungen von Naomi über den Schwiegervater, von ihm ein Verwandter und da gehört eben Boas mit dazu. Nun, oft, wenn man fragt, oder könnte man auch sagen, hey, was für ein Mann möchte eine Frau haben? Ja, ein Mann wie ein Boas. Der freundlich, alttestamentlich männlich, der wirklich heraussticht von all den Männern in dem Neuen Testament, im Alten Testament. Und ganz klar, denn er ist ein Vorreiter von dem, wie Jesus Christus handelt. Und dann sehen wir einen Wechsel. Nämlich, dass es dann darum geht, wie Naomi und Ruth sich unterhalten. Einen kleinen Diskurs oder in dem Fall eine Diskussion. Und die Konversation spielt sich so ab. Da ist ein Mann namens Boas aus dem Stamm des Elimelechs. Und deshalb wendet Ruth sich dann Naomi und sagt ihr, hey Moment, also diesen Mann, ich möchte ihn finden, möchte auf seine Länder reingehen und bei ihm eben etwas auslesen oder aufsammeln. Und das ist verständlich, wie sowas ungefähr ablaufen kann, wenn man eben hinter zum Beispiel auch hier Äpfelbäume, wenn es dann mal richtig anfängt zu wachsen und die Äpfel reif sind und auf einer Apfelplantage oder sowas die ganzen Äpfel abgelesen werden müssen, da ist das viel und anstrengend. Und damals war das so, bei so einer Weizen- oder Gerstenernte, da würde man eben die Sichel nehmen oder das Werkzeug, das man hat und eben das Zeug dann abschneiden und da würden bei diesem Prozess auch ein paar Dinge daneben fliegen, auf den Boden und Ruth wollte eben solche Dinge oder die Reste aufsammeln. Sie hat sich also damit abgefunden, dass sie ein Bettler ist. Bettelarm so gesehen. Abhängig. Ich denke, uns wird über Boas auch viel gesagt und sein Charakter. Er blickt erstmal seine Knechte und er ist jemand, dazu muss man auch stehen, das muss man auch sagen, er ist jemand, der seine Knechte kennt, seine Arbeiter. Und ihm fällt dann eine Person auf, die er nicht kennt. Und ihm fällt nun auf, dass diese Frau Ruth ihm unbekannt sei. Und deshalb geht er zu einem seiner Knechten und fragt ihn dann, hey, Moment mal, wer ist denn diese junge Frau? Und der junge Mann antwortet dann, dass es die junge Moabiterin ist, die zusammen mit Naemi herkam. Wisst ihr, das ist die, über die alle Leute sprachen hier in Bethlehem. Und das ist das Mädel, das sich dazu bekannt hat, dass sie hier sein möchte, weil sie Naemi liebt. Und hin und her. Und dieser junge Knecht, er hat im Sinn, dass er der Ruth nicht verboten hat, dazu aufzusammeln. Und war auch sehr offen und ehrlich mit Boas, wie er das alles ihm so weitergibt. Und Boas sagt dann der Ruth das, oder beziehungsweise gibt ihr dann auf, dass sie nirgendwo anders hingehen soll, dass sie sich an die Schnitter halten soll und hinter ihr diese Sachen auflesen. Und seinen Schnittern gab er dann weiter, dass sie eben auch ab und zu mal was Gutes auf den Boden mit verstreuen sollen, dass sie eben da diesen Teil auch noch bekommt. Er sagte ihr auch, dass sie, wenn sie durstig ist, dass sie einfach zu der Quelle gehen soll, zu seinen Knechten. Und wenn sie was schöpfen, dann kann sie da was zu trinken bekommen. Also, Boas ist sehr freundlich und sehr zuvorkommend im Umgang mit ihr. Und an diesem Punkt des Berichtes muss ich sagen, hier leuchtet Boas hell. Er ist wie ein Ritter auf einem weißen Ross. Er ist ein archetypischer, guter Typ. Ein vorbildguter Typ. Jeder würde seine Aufmerksamkeit auf ihn lenken und denken, oh, Boas, ein guter Mann. Aber Boas ist nicht nur ein guter Mann und ein freundlicher Mann, er ist auch ein gottesfürchtiger Mann. Und wir sehen das in Vers 4. Und wie er seine Diener beauftragt, während sie im Feld arbeiten. Das sind es nicht Worte eines Knechtreibers, sondern Worte eines Mannes, der unter einem Höheren steht. Er sagt ihr nämlich, der Herr sei mit dir, der Herr segne dich. Und man kann sehen, was für eine geistliche Vorsorge er für seine Knechte und auch Ruth an den Tag legt. Und hier leuchtet Boas sogar noch heller. Und auch wenn es eines der Hauptperson dem sagen, dass es in dieser Passage Vorzug oder beziehungsweise hauptsächlich um den Charakter Gottes geht. Nämlich die Versorgung Gottes. Versorgung. Manchmal, wenn man über die Vorhersehung nachdenkt, da hat man da ja wie so eine mystische Sicht oder seine Hand, die da irgendwo angreift und dies und jenes macht. Oder eine Philosophie eines namenlosen Gottes. Nein, das ist eine biblische Sache. Die Vorsehungslehre. Ja, das wird doch erst in der Bibel erst so richtig zum Vorschein gebracht. Und ich möchte euch eine, denke ich, gute Beschreibung der Versorgung oder Vorhersehung Gottes liefern. Da haben wir nämlich Katechismus, der Westminster Katechismus, Frage 11, da heißt es. Was sind Gottes Werke der Vorsehung? Gottes Werke der Vorsehung sind sein heiliges, weises und kraftvolles Bewahren und Leiten aller seiner Geschöpfe und alle ihrer Handlungen. Wann immer dies von den Westminster-Gelehrten damals zusammengefasst wurde, da machen sie einen wirklich guten Job. In einem Satz schreiben sie nämlich von der Größe des Themas der göttlichen Vorsorgung. Es ist außergewöhnlich. Natürlich scheint diese Wahrheit nicht so hell selbst wie der Himmel selbst. Aber natürlich können wir auch das Wort Gottes aufleuchten sehen, nämlich in seinem Worte. Lebendig sehen. Ich bin aber der Meinung, dass der Katechismus da auch eine gute Beschreibung liefert und kann uns dabei helfen. Ich bin mir sicher, nachdem ich jetzt hier oute, dass es nur eine Zwei-Punkte-Predigt sein wird, dass viele Leute dann herkommen und sagen, hey, du hast da noch Folgendes vergessen oder wenn es um die Vorhersehung geht. Naja, dem sei so. In der Versorgung, Gottes Versorgung, Vorhersehung, da tut Gott auch eine üppige Ernte bereitstellen. Es gibt einen Grund, wieso Naemi und Elimelech damals überhaupt nach Moab gegangen sind. Nun, dann heißt es, nachdem Elimelech und seine zwei Söhne verstorben sind und noch Naemi übrig war, dann lesen wir auch von Gottes Versorgung und Vorsehung. Denn sie hat in den Feld, bei der Feldarbeit in Moab davon die Information bekommen oder es überhört, dass Gott sein Volk heimgesucht hat, dass Gott über sein Volk eben Segen ausgießt, dass da die Erntezeit war. Hier sehen wir, dass Gott eine üppige Ernte liefert und sein Volk mit dieser üppigen Ernte versorgt. Wir lesen wiedermals in dem letzten Vers von dem ersten Kapitel vom Buch Rut, dass am Anfang der Gerstenernte sie nach Bethlehem kamen. Somit kommt die Versorgung des Essens, der Ernte, des Aufsprießen, des Wachsen all dieser Lebensmittel eine Sache, die durch Gottes Vorhersehung so bestimmt ist und so kommt. Eines der Dinge, die ich gelernt habe, zumindest ein wenig. Ich bin nämlich aufgewachsen in Mississippi, wo es auch viele Ländereien gab. Jetzt nicht im Sinne von Weizen oder so, sondern anderen Dingen, die von der Hitze nicht so sehr. Also sowas wie Mais zum Beispiel. Und diesen Mais, den diese Leute angebaut haben, war hauptsächlich dafür da, um Plastik herzustellen oder auch für verschiedenen Brennstoff. Und wichtig ist auch, dass wenn die Samen nicht zur richtigen Zeit, also mit der richtigen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und richtigen Wärme oder auch für die richtige Anzahl von Tage, dass wenn sie wachsen, dass die Ernte nicht so groß ausfällt, wie es eigentlich sein könnte. Und wenn Gott in seiner Vorsehung, in seiner Versorgung entweder zu viel Sonne zu viel Sonne herbeiführt oder zu, wenn zu viel Sonne leuchtet oder wenn es zu viel regnen sollte oder irgendetwas, dann könnte die ganze Ernte den Bach runtergehen. Nun, wir müssen auch bedenken, dass hier die Naemi und Elimelech und so weiter, die ganze Familie, nur nach Moab gegangen sind, wegen einer Hungersnot in Jerusalem. Nun, wir lesen dann, dass Ruth, nachdem sie einmal schon auf den Feldern gewesen ist, von Boas, sie sich noch einmal dorthin begibt. Und wie sie dorthin geht und alles aufsammelt und aufliest, da kommt ihr sehr viel Gnade zu, denn ihr wurde gewährt, dort diese Dinge aufzusammeln. Gehen nach Gottes. Oder warte mal, ich lese da nochmal den Katechismustext vor, denn wir wissen, dass Gottes Vorsehung ein heiliges, weises und kraftvolles Bewahren und Leiten aller seiner Geschöpfe und aller ihrer Handlungen ist. Denn Gott ist es, der die Sonne gibt. Gott ist es, der den Regen gibt, der die Ernte bringt. Doch dann haben wir eine zweite Vorhersehung oder Versorgung vom Herrn. Denn Gottes gnädiges Gesetz, und vielleicht fragst du dich gerade und kratzt deinen Kopf, Moment, was hat denn das zu bedeuten? Denn es gibt besondere Gebote, die Gott seinem Volk gegeben hat, damit sein Volk gut wächst und gedeiht, damit er verherrlicht werde. Und damit seine Religion auf der ganzen Welt zum Vorschein oder zur Verkündigung kommt. Wenn wir also das dritte Buch Mose 19,19 aufschlagen, 19,9. Komm, ja, dritte Mose 19, Vers 9. Nun, einige Leute fragen sich jetzt, ist Ruth jetzt dorthin gegangen auf das Feld und hat jetzt angefangen, dort einfach nur zu klauen und zu stehlen? Nein, ganz klar, Ruth, ihr war klar, was es mit dem Wort Gottes in dieser Sache auf sich hat, denn sie ist in einem gläubigen Haushalt nicht aufgewachsen, aber dort gewohnt und gelebt. Also, 3. Mose 19, Vers 9. Das wurde Israel übergeben. Wenn ihr die Ernte eures Landes schneidet, so sollt ihr dein Feld nicht ganz bis an den äußersten Rand abernten und auch keine Nachlese nach deiner Ernte halten. Auch in deinem Weinberge sollst du keine Nachlese vornehmen und die abgefallenen Beeren in deinem Weinberge nicht auflesen. Nun, sie ging nur dorthin in der Hoffnung, dass Gottes Volk so handelt. Gottesfürchtig in dem Sinn. Oder auch 3. Mose 23, 22. Und da heißt es, wenn ihr aber die Ernte eures Landes schneidet oder abhaltet, sollt ihr das Feld nicht zum äußersten Rand abernten und auch keine Nachlese nach deiner Ernte vornehmen. Nein, dem Armen und dem Fremdling sollst du beides überlassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Hier noch einmal, hier haben wir das Gesetz Gottes. Sie steht auf dem Gesetz Gottes und auf dem Gewicht des Gesetzes Gottes. Du fragst vielleicht, ach, lieber Pastor, worum willst du damit hin? Es ist nämlich der Einfluss und die Macht des Wortes Gottes, dass er eine Gesellschaft so leiten und führen möchte. Und wo immer das Evangelium des Gottes, der Bibel, ihren Platz findet, wo das Wort Gottes geöffnet wird, überall in solchen Ländern. Da gibt es eine gesellschaftliches Aufblühen. Das Wort ihres Schöpfers gelesen und verkündigt wird. Da findet man nämlich die Anleitung für ein Leben im Glauben. Und basierend auf dieser Textstelle, auf diesem Gebot, wurde Boas dazu ermutigt, heilig zu wandeln, nämlich nicht zur Ruhe zu sagen, verschwinde, sondern dass er erlaubt, dort aufzusammeln. Und dann gibt es eine dritte Weise, wie Gott versorgt in dieser Passage. Nämlich mit einer gottesfürchtigen Familie. Wenn du in Kapitel 2 einsteigst, da liest du gleich von einem Mann namens Boas. Da werde ich nicht noch einmal durchgehen. Doch eine Sache solltest du merken, nämlich dass er ein würdiger Mann sei. Nämlich einer, der zu dem Haushalt von Elimelech gehört. Gott gibt Familie, Kinder, sie sind ein Segen. Von Gott. Die Schrift ist da ganz klar und eindeutig in dieser Sache. Nun, wir können auch sagen, dass hier die Handlungen von Boas von Gottes Gesetz beeinflusst waren und geleitet wurden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr 5. Mose 25, 5 bis 6 aufschlagen. So, 5. Mose 25, 5 bis 6. Wenn Brüder beisammen wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen, so soll sich die Ehefrau des Verstorbenen nicht nach auswärts an einen fremden Mann verheiraten, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie Schwagerehe mit ihr vollziehen. Der erste Sohn aber, den sie dann gebiert, soll auf den Namen seines verstorbenen Bruders in die Geschlechtsregister eingetragen werden, damit dessen Name in Israel nicht ausstirbt. Nun, es ist wahr, Boas ist nicht der Bruder von Mahlon oder Kilion, aber trotzdem Familie. Sie gehören zusammen. Es sind Brüder nach dem gleichen Haushalt, Abstammung. Und hier, Naemi, die mit dem Elimelech verheiratet war, und so sorgt er sich so gesehen auch um sie, die nämlich zu dieser Familie dazugehört. Und dann haben wir einen Boas, der solch eine Frau zu seiner eigenen Frau nimmt. Das ist durch die Gnade Gottes, durch die Vorhersehung Gottes. Und das möchte ich euch alle noch einmal sagen. Ihr alle, die eine Familie habt, das ist eine Gnade Gottes. Brüder und Schwestern, alles, das ist eine Sache von Gottes Gnade. Und all diese Dinge um uns, damit wir wachsen und gedeihen. Und wie oft kommt es dazu, dass man in der Familie unter den Sünden, unseren eigenen Sünden, da zu kämpfen haben. Doch diese Passage, hier geht es völlig um Gott. Absolut um Gott. Er. Und wahrlich, jede einzelne Handlung überwacht und seine Hand hält. Und der zweite Punkt, wenn es sich hier um Gott dreht und handelt, haben wir, dass Gott gnädig ist. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass Gott gnädig sein muss, wenn er ein Gott der Versorgung ist und Vorsehung. Er ist freundlich und als seiner Schöpfung gegenüber. Er ist es, der uns aus dem Staube dieser Welt hervorgebracht hat. Er ist doch der Regen fallen lässt auf die Gerechten und Ungerechten. Er lässt alle Menschen wachsen und gedeihen, die Boshaften und die Erlösten. Gott gibt den Menschen nicht in jedem Augenblick, sondern auch die Gottlosen bekommen gute Speise, einen Platz, wo sie sich ausruhen können. Doch hier kommen wir nun an einen Punkt, wo man sagen kann, unverdienter Wohlgefallen. Gnade würde vielleicht nicht genau ganz auf den Nagel auf den Kopf treffen, zumindest im Englischen, aber unverdienter Wohlgefallen. Wir lesen nämlich, dass sie ausging, in der Hoffnung, dass sie dort angenommen wird von irgendjemandem, dass irgendjemand sie eben aufnimmt. Also was wir in dem Text, worauf der Pastor raus möchte, ist, worum es geht, ist, dass sie aufs offene Feld geht und eben sucht oder eben von irgendjemand aufgenommen werden möchte. Und eben dann hat es sich so ergeben, dass sie dann dort an den Ländereien von Boas war. Und Boas selbst war nicht da. Und das war alles durch Gottes Gnade. Durch Gottes Gnade kam sie in die Gemeinschaft und die Gesellschaft von Boas oder beziehungsweise seinen Schnittern. Und hat gefragt, wie nach dem Wort Gottes, dass sie dort hinter den Schnittern aufsammeln möge. Und das ist auch richtig so, nach Gottes Gesetz. Und Boas sieht sie dann. Er sieht sie und erlaubt ihr, dort die Dinge aufzulesen. Aber dann macht er, was nicht notwendig war. Er sagt dann, hey, geh nicht zu einem anderen Feld, sagte ihr. Halte dich bei meinen Frauen, halte dich zu ihnen. Geh mit meinen Schnittern. Geh mit meinen Leuten, sei mit ihnen zusammen und heb einfach das Zeug auf. Und dann sagt er auch zu den Schnittern, dass, hey, von dem Guten, was ihr abschneidet, werft es mit auf den Boden, damit sie das auflesen kann, damit sie es noch mehr hat. Und dann sagt er auch, dass er seinen Männern aufgeben wird, dass sie ihr nicht verwehren sollen. Nicht verwehren soll, dass was sie aufliest, das auch mitnehmen kann. Dass es am Ende wahrscheinlich so abläuft, dass sie genauso viel aufgesammelt hat, wie die Schnitter auch. Muss Boas das tun? Nein, aber er versorgt sie damit, mit Speise und Trank. Und nächste Woche werden wir das noch mehr sehen, die Barmherzigkeit und Gnade, wie Boas dieser Frau gegenüber hat. Wie seine Zuneigung durch seine Handlungen offenbar wird. Ruth, sie hat nicht erwartet, dass ihr das so widerfahren wird. Denn denkt mal drüber nach, das war eine Zeit damals, da gab es keine sozialen Medien. Sie kann jetzt nicht auf Facebook nachschauen. Ey, guck mal, das ist der Typ hier. Ich kenne ihn noch von dem Profilbild. All solche Sachen gab es nicht. Sie geht einfach raus, hat ihn nie gesehen und ist tatsächlich auf seine Länder reingestoßen. Gut, sehen wir dann. Als er dann mit ihr sprach, da heißt es, und sie sprach, mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, und du hast mich getröstet. Sie war überrascht, eine überraschte Gnade. Oder auch in Vers 10, da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Vers 12 lesen wir dann. Der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn. Hier benutzt Boas nicht den Wort von irgendeinem Gott, einfach nur Gott, sondern hier benutzt er den einzigartigen Namen Gottes, nämlich Jahwe, der Ich Bin. Das ist der Gott des Bundes. Und hier ist Boas, der den Segen Gottes über sie ausspricht, so als wäre sie einer seiner Töchter. Und dann sagt er noch weiter, nachdem es hier heißt, der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Eine Passage, die ganz einfach dies sagt, dass diese Frau, die kein Ansehen hat, die überhaupt keinen Grund aus sich heraus hat, dass sie irgendetwas von Gott bekommen würde, doch dass sie ihm glaubt, Gott, und dass sie sich ihm im Glauben hingibt und dass sie Gnade empfängt. Darum geht es in dieser Passage. Sie empfängt Gnade aus der Hand Gottes. Darauf zeigt auch Boas. Wieso empfängst du all diese Dinge? Denn du hast dich in seine Hände übergeben und er wird dich versorgen mit allem, was du brauchst. Er gießt seine Gnade über sie aus. Erinnert mich auch an den Text in Hosea, Kapitel 2, Vers 23. Dort heißt es, und ich will sie mir im Lande oder in das Land fest einpflanzen und der Ungeliebten Liebe erweisen und will zum Nichtvolk sagen, mein Volk bist du. Und dieses wird rufen, mein Gott bist du. Sie kam als nicht ein Teilhaber des Volkes Gottes. Doch Gott hat sie dort eingepflanzt, eingesetzt und ihr Gnade zukommen lassen. Im Römerbrief haben wir das auch, in Römer Kapitel 9, Verse 24 bis 26. Als solche hat er auch uns berufen, und zwar nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er ja auch bei Hosea gesagt hat, ich werde das, was nicht mein Volk ist, mein Volk nennen und der Ungeliebten den Namen Geliebte beilegen. Und es wird geschehen an dem Orte, wo zu ihnen gesagt worden ist. Ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Seht ihr in unserer Passage der Schrift, da ist nicht nur ein Glimmer, sondern eine helle Leuchte der Gnade Gottes. Nicht nur ein Eimer von Weizen und eine gesunde Mahlzeit, sondern dass Gott gnädig ist gegenüber Sündern, die kein Anrecht haben. Doch er ist gnädig und es freut ihn auch, die Leute durch den Glauben anzunehmen. Oder Gott soll uns helfen, dass wir uns an ihm festklammern und auf ihn hoffen, so wie die Großmutter aller Erlösten auch einst tat, hier in ihren Tagen. Möge der Herr auch uns segnen, auf die gleiche Weise. Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für die Schriften des Alten und Neuen Testamentes. Vater, wir bitten, dass du in den kommenden Wochen uns Kraft schenkst, dass wir dir dienen, dass wir dich ehren, dass wir dich verherrlichen, zu dir kommen, doch mit Glauben, mit all der Erwartung, dass wir gefüllt von dannen ziehen werden. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.